Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, Sie sehen nicht gut aus. Herzlich willkommen. Soll ich einen Arzt holen? Oder ein bisschen Alka-Seltzer? Oder?
Ah, zu viel gefeiert gestern. Zu viel gefeiert. Es gab allerdings auch einen Grund zum Feiern. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, Blome, dass Sie heute wieder mit mir einen Podcast machen dürfen. Denn eigentlich bin ich gar kein Journalist mehr. Ich bin jetzt ja Schriftsteller. Also im Ernst jetzt. Ich bin in der Literatur angekommen und zu Hause. Und gestern habe ich mein neues Buch vorgestellt, meinen neuen Roman. Und danach haben wir ein bisschen, ich sag mal, Vino gehabt. War ein schöner Abend.
Die Farbe des Feuers.
Ja.
So viel Schleichwerbung oder Werbung überhaupt muss jetzt hier sein. Das ist ein lichtdurchfluteter, so heißt es im Klappentext, lichtdurchfluteter
ja, machen Sie sich nur
Roman aus dem Süden Frankreichs
bla.
Sehr komplexen Familienzusammenhängen, die aber sehr spannend erzählt sind. Also das ist unbedingt ein
Es
Mast.
Geht um den Brand von Notre Dame und Frauen, die sich lieben und Männer heiraten, die sie nicht lieben. Es ist wirklich ich möchte sagen, es ist ein Gesellschaftsroman. Na gut, egal.
Sprechen wir über die hiesige Gesellschaft.
Ja.
Sprechen wir über die Gesellschaft, wenn sie Druck macht.
Was?
Ist ja oftmals, ja, ich entwickle gerade einen Gedanken, lieber Augstein.
Bitte.
Also, reden wir über die Gesellschaft, die Druck macht, sich mobilisiert gegen die AfD, beziehungsweise alles Rechtsextreme, und dann ist natürlich sofort, was trägt das im Moment den Namen AfD. Und die Frage, wie viel Druck die Gesellschaft, einzelne Mitglieder der Gesellschaft, auf ihresgleichen machen dürfen, wenn sie das Gefühl haben, Mann, der wählt AfD, das ist vielleicht ein AfD-Lokalpolitiker. Also wie viel von sogenannter Peer-Pressure, Druck untergleichen, darf es denn sein, wenn es in Anführungsstrichen gegen die AfD geht? Klingt irgendwie so einfach wie, ja, alle stehen auf und sind gegen die AfD, aber wenn es dann konkret wird, wird es eben plötzlich sehr umstritten. Zum Beispiel, wenn der Herr Milliardär wird, Schrauben wird, großer Erfinder, man hätte nicht gedacht, dass man die Schraube ungefähr 50 Mal neu erfinden kann. Das konnte der Mann und ist darüber unfassbar reich geworden und hat jetzt seinen 25.000 Mitarbeitern einen Brief oder eine Mail geschrieben und sagte, die Ampel ist wie ein Hühnerhaufen, okay, aber das ist kein Grund, AfD zu wählen. Darf er das?
Also Herr Wirth ist interessant, dass die Leute dann immer sagen, Milliardär ist einfach ein sehr erfolgreicher Unternehmer und Schrauben ist jetzt auch so ein bisschen flach, das wissen Sie schon auch, der stellt einfach Industriegüter her. Und es sind auch nur die 25.000 Mitarbeitenden in Deutschland, denn weltweit ist der Laden noch viel größer. Ich sage das alles, um zu zeigen, es handelt sich hier nicht um eine Kleinigkeit. Der Mann ist schon irgendwie eine echte große Nummer in der Industrie. Und er hat etwas gemacht, was gegen den demokratischen Kommand verstößt, finde ich jedenfalls. Vollkommen unabhängig davon, dass ich natürlich keine Sympathien für die AfD habe. Das können Sie sich auch denken. Er hat sich einfach verhalten wie so ein Fabrikbaron im 19. Jahrhundert, der seinen Arbeitern sagt hier, aber bitte keine Sozialdemokraten wählen. Und heute ist es eben so, dass dann einer sagt, aber keine AfD wählen, hört ihr? Und das geht irgendwie natürlich überhaupt nicht. Bitte, spinnen Sie völlig? Ich meine, hä?
Ich finde der Vergleich mit, um es mal wirklich ernst zu diskutieren, der Vergleich mit dem 19. Jahrhundert hat natürlich keinen Sinn, weil das Machtgefälle zwischen Fabrikbesitzer, Patriarch und seinen Angestellten, um nicht zu sagen seinen Arbeitssklaven, ein völlig anderes war, als es heute ist. Also dieser Mann spricht mit aufgeklärten, erwachsenen Menschen, die für gutes Geld in diesen gut funktionierenden Fabriken und Büros einer echt anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen. Also mit denen kann man gar nicht reden wie mit Kindern oder gar wie mit Sklaven. Das heißt, was der Mann macht als Elder Statesman, und damit hat er natürlich und seine Stimme Gewicht, zu sagen, was er denkt. Und darauf zu hoffen, dass das ein Echo findet. Ja, aber mehr eigentlich auch nicht. Warum ist das übergriffig? Ich finde das überhaupt nicht. Ist doch gut, wenn einer mal sagt, ich sehe es so.
Ja, nein, ganz kurz. Sie stellen sich doch jetzt blöder, als Sie sind. Er hat eben nicht gesagt, ich wähle nicht AfD aus diesen und jenen Gründen, sondern er schreibt an seine Mitarbeitenden eine Mail, in der er sie auffordert, nicht AfD zu wählen. Das geht natürlich weit darüber hinaus. Das heißt, er bringt sein moralisches Gewicht als alter, erfolgreicher Unternehmer und ehrlich gesagt natürlich auch sein schwer wägbares Gewicht als Arbeitgeber da in die Waagschale, indem er seinen Leuten im Prinzip eine Wahlempfehlung gibt. Man könnte sogar auch noch ein bisschen weitergehen und sagen, es ist quasi eine Wahlanweisung. Ich finde, es gehört sich einfach nicht. Nochmal, jetzt hatten wir gerade diese Wahl in Russland, ja, diese Scheinwahl, wo Putins sich hat scheinwählen lassen und jeder schon vorher wusste, wie das Ergebnis ausgeht. Wir regen uns auf über die Chinesen mit ihren Fake-Wahlen, die alles andere sind, nur nicht demokratisch. Aber wenn sozusagen hier der Arbeitgeber seinen Leuten sagt, was sie wählen sollen, dann finden wir das total okay. Hey, klar, weil das ist dann irgendwie immer noch alles eingebettet in die Meinungsfreiheit und so. Nee, dann, ich finde, gerade bei dieser Frage wählen, weil das ist der Kernbestandteil der Demokratie, da sollte man ganz, ganz sauber sein und sich ganz streng an die Regeln halten.
Ich denke, das ist so ernst zu nehmen, was der Mann da schreibt und seinen Leuten nahelegt oder es auch nur als seine eigene Haltung in den Raum stellt, weil es um die Interessen seiner Firma geht. Der spricht letztlich auch im Namen seiner Firma, die natürlich so exportorientiert, wie sie ist, baden geht, wenn die AfD drankommt und zum Beispiel die EU abwickelt, was sie eindeutig im Programm stehen hat, oder zu einem goldgedeckten neuen Währungsdingsbums, einer Goldmark, zurückkehren möchte. Steht übrigens auch in dem Programm der AfD. Also das ist ein Teil einer, wenn man so will, politischen Debatte, an der er teilnimmt, weil er merkt, es geht ihm ans Leder. Und das ist doch vollkommen legitim. Also was haben Sie dagegen?
Wir haben das Grundgesetz, von dem alle Leute immer zu sprechen, aber das offensichtlich eben doch nicht alle Leute immer unter dem Arm bei sich tragen. Artikel 3, der sagt, keiner darf benachteiligt werden aufgrund seiner unter anderem eben auch politischen Überzeugungen. Und wenn Sie anfangen, Leuten das Gefühl zu geben, oh, mein oberster Chef sieht das aber gar nicht gern, wenn ich das und das, diese und jene Überzeugung habe, dann haben Sie natürlich einen Eingriff in die politische Autonomie der Leute. Das ist doch logisch. Der nächste Schritt ist dann das, was jetzt gerade schon passiert ist, ein Arzt, der sagt, er behandelt keinen AfD-Politiker, weil ihm einfach die politische Überzeugung nicht passt. Nein, 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 nein. Das ist schon das Gleiche. Es geht um die Großstimmung, dass Leute aufgrund ihrer politischen Überzeugung ausgegrenzt werden. Das geht halt nicht. Und das ist echt eine politische Überzeugung, die mir zutiefst zuwider ist. Aber ich möchte sie im demokratischen Diskurs bekämpfen und unwirksam machen. Ich will sie nicht sozusagen mit so mechanischen Mitteln an den Rand drängen oder mit Verboten. Das ist alles undemokratisch. Sie können die Demokratie nicht mit undemokratischen Mitteln verteidigen, Herr Blome.
Lassen wir den Arzt für eine Sekunde mal außen vor. Über den müssen wir gleich gesondert reden. Natürlich gibt es Artikel 3. Also Menschen dürfen nicht benachteiligt werden wegen Rasse, Herkunft, Hautfarbe und eben auch politischer Überzeugung. Ja, aber so etwas steht natürlich nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja noch andere Artikel, zum Beispiel Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Wenn Grundrechtsartikel miteinander in Konflikt geraten, und das passiert ja regelmäßig, ist ja auch ganz normal, dann wird man eben abwägen müssen. Und natürlich finde ich noch einmal, so eine Meinungsäußerung, so ein Statement, Kampagnen gestützt von der Wirtschaft, die sagen, ey Leute, es geht um den Standort, es geht auch um eure Jobs, ist eine Form von Einflussnahme, ja, aber legitim im politischen Konzert. Spannender wird es bei dem Arzt, der sagt, wenn du dem AfD-Politiker gesagt hat wissen lassen, wenn du hier auf der Schwelle liegst und todkrank bist, behandle ich dich natürlich selbstverständlich. Ich bin Arzt, ich habe einen hippokratischen Eid geleistet. Aber in meiner ganz normalen Patientendatei möchte ich dich nicht mehr haben. Ich möchte dich nicht mehr als Kunde meiner Praxis haben. Das ist deutlich mehr als die Geschichte mit Herrn Wirth, aber immer noch im grünen Bereich, finde ich. Er kann immer noch sagen, das ist hier wie ein Warenhaus oder ein Restaurant und ich finde, ich muss nicht jeden bedienen. Muss er auch nicht.
Mir geht es um etwas anderes. Es geht mir um dieses gesellschaftliche Klima der Durchtränkung mit Gesinnungsprüfung in jedem Alltagsbereich. Das ist ja die Hölle. Das ist eben keine liberale Gesellschaft mehr. Wenn Sie immer, bevor jemand zum Friseur geht, fragen Sie, aber unterstützt du auch das Existenzrecht Israels? Bevor einer irgendwie zum Arzt geht, muss er nachweisen, er wählt nicht AfD. Bevor ich ins Restaurant gehe, wird irgendwie so gecheckt, dass ich bloß kein Linksparteiwähler bin. Was soll denn? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch eben keine liberale Gesellschaft mehr. Das ist eine Gesinnungsprüfungsgesellschaft. Dafür haben wir doch diese Regeln. Ich meine, was soll denn das? Solange die AfD eine Partei ist, die erlaubt, teilnimmt am demokratischen Wettkampf, muss man auch diese Leute alle so behandeln, wie man die anderen halt auch behandelt. Ich muss den ja nicht privat zum Essen einladen. Aber er muss natürlich in die Talkshow eingeladen werden. Er muss halt auch zum Arzt gehen können. Und er muss eben auch in der Firma Wirtschrauben irgendwie arbeiten können. Das ist doch genau das. Mal ganz ehrlich, ohne Witz, ich finde das so komisch. Das ist genau das, was unsere Gesellschaft von Russland und China und dem Iran unterscheidet. Das ist Ihnen schon klar, oder? In Amerika löst sich das ja bekanntlich gerade auf. Amerika nähert sich diesen totalitären Gesellschaften ja längst an, auch ohne totalitäres Regime. Das machen die Leute ja selber, weil sie sich untereinander so hassen, dass sie miteinander nichts mehr zu tun haben wollen. Also Demokraten und Republikaner reden auch privat in Amerika nicht mehr miteinander. Wollen Sie das hier haben, dieses Klima?
Naja, Sie haben es ja witzigerweise gerade eben selbst gesagt. Einladen zu mir nach Hause muss ich ja nicht. Ich muss dem ja auch nicht die Hand geben, könnten Sie noch hinzufügen. Und das stimmt, das müssen Sie nicht.
Aber es ist der öffentliche Raum.
Ja, es ist der öffentliche Raum, aber natürlich in seinem privaten Zuschnitt des privaten Restaurants, des privaten, meinetwegen auch der Arztpraxis, wie gesagt, die Notfallmedizin und die Krankenhäuser vielleicht auch ausgeschlossen. Es ist total schwierig abzumessen, da gebe ich Ihnen ja völlig recht, es ist total schwierig, das abzumessen, was an sozialem Druck erlaubt ist, wenn die Mehrheit auf die Minderheit zugeht. Da haben Sie völlig recht, es ist total heikel. Aber darum ist das Gespräch so interessant. Und was macht die liberale Gesellschaft aus? Auch, dass sie sich verteidigen darf.
Ja.
Finde ich schon. Moment, nur ein Gedanken noch. Wir haben ja schon ganz viele solcher Phänomene erlebt, wo sozialer Druck, soziale Bewegung, wie soll man sagen, auch politisch geworden ist. Also nehmen Sie nur die Flüchtlingskrise 2015-16 und die große Welle der Hilfsbereitschaft und auch die Statements der Firmen, die Statements öffentlicher Einrichtungen, die sagten, ja, wir helfen, wir machen mit, wir wollen quasi diese Menschen, damals aus dem Kriegsgebiet Syriens kommend, aufnehmen, vielleicht sogar auch integrieren und so weiter und so fort. Da war so ein Statement, meinetwegen auch von Herrn Wirth, sehr gern gesehen. Warum darf er das jetzt nicht mehr machen, um den Kreis zu schließen zu Herrn Wirth?
Ganz einfach, weil es hier um Verbote und Ausgrenzung geht. Und Sie können nicht Leute aufgrund ihrer Gesinnung ausgrenzen. Punkt, Ende. Natürlich können Sie aufrufen, Menschen aufrufen, Gutes zu tun. Und Sie können sagen, tut etwas für Flüchtlinge, tut was für arme Leute, tut was für die Gleichberechtigung in der Gesellschaft sozusagen. Das sind ja alles positive Signale, die man aussendet, um Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten für andere Menschen und für ihre Umwelt sozusagen positiv zu gestalten. Das ist doch eine vollkommen andere Idee, als wenn Sie sozusagen restriktiv vorgehen und Leute rausschmeißen, nicht zulassen, ausgrenzen, verbieten. Das ist doch genau der Unterschied. Sie kommen sind auf meinen Punkt nicht eingegangen. Das ist der Kern der liberalen Gesellschaft. Zum Kern der liberalen Gesellschaft gehört es auszuhalten, dass Leute fundamental anderer Meinung sind und man gehört trotzdem zur gleichen Gesellschaft und es halten sich alle an die Regeln dieser Gesellschaft und die Regeln sind halt festgelegt und sind auch überprüfbar und sind auch sanktionsfähig sozusagen und so funktioniert das. Was Sie aber machen wollen, und deshalb bin ich bei dem Thema auch so erpicht, weil es sich ja in ganz, ganz vielen Bereichen anfängt so auszubreiten, diese Brutalität des guten Gewissens, diese Totalität des Rechthabens, dass man sagt, ich habe Recht, du hast nicht Recht und deshalb passiert jetzt dies und dies. Das ist sozusagen eine Verhärtung in dem Diskurs, die mir Angst macht und ich möchte diese Art von Gesellschaft nicht und da geht es mir wie seinerzeit Angela Merkel, das ist dann nicht mehr mein Deutschland.
Na sagen wir so, wenn die AfD sich mit der Brutalität ihres Denkens und ihrer Haltung durchsetzt, dann ist es ganz bestimmt nicht mehr ihr Deutschland und meins übrigens auch nicht mehr. Huckstein. Wie kommen wir von dem Baum wieder runter? Es ist nicht mehr mein Land.
Ja, es war jetzt irgendwie ziemlich, ich bin auch gerührt von mir und auch von Ihnen, aber von Ihnen natürlich.
Das haben Sie sehr, sehr schön gemacht, ja. Herr Augstein. Das andere Thema ist prosaisch, das haben Sie mitgebracht, weil es ja auch Geziefer ist.
Ja, das passt jetzt ja gar nicht. Ich habe eine Meldung wieder gelesen. Lesen hilft, ja. Frankreich, Doppelpunkt. Moskau soll Bettwanzenhysterie über soziale Medien verstärkt haben. Und dann, da habe ich schon wieder gedacht, irgendwie Journalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Es ist eben so, dass Putin führt ja bekanntlich nicht nur einen realen Krieg in der Ukraine, sondern allerorten heißt es auch immer, er führe einen Desinformationskrieg in Europa und zum Beispiel eben durch dieses Leak mit Taurus, ja, wo wir ja im Prinzip informiert wurden darüber, was diese Bundeswehroffiziere gesagt haben und nicht desinformiert. Egal, die Kollegen sind der Meinung, alles, was sozusagen aus Russland kommt an Nachrichten, ist eine Desinformation. Es soll uns spalten, es soll uns schwächen. Schwächen. Und es geht sogar so weit, dass die Russen den Franzosen gesagt haben, ihr habt im ganzen Land Bettwanzen und wenn bei euch Olympische Spiele sind, dann sind nachher alle Leute mit Bettwanzen verseucht. Und dann gab es eine große Bettwanzenhysterie in Frankreich, für die Putin persönlich verantwortlich zu machen ist. Und da wird man ihn auch irgendwann zur Rechenschaft ziehen. Prost.
Augstein, was Sie nicht begriffen haben bis dato, Desinformation ist nicht automatisch das Erfinden einer Information, sondern auch das Verfälschen, Überblasen, Verzerren, verdrehen und dann verbreiten.
Das, was die Bild-Zeitung früher immer gemacht hat, das ist, Sie meinen das? Für die Sie mal gearbeitet haben, Sie immer in sich. Entschuldigung, ich muss es immer wieder sagen, aber das ist auch Boulevard, meinen, ist auch Desinformation.
Nein, Boulevard ist nicht Desinformation.
So wie Sie das eben definiert haben, ist Boulevard Desinformation. Das meine ich doch gerade damit. Mann, ist doch Unsinn. Jetzt die Vorstellung, dass sozusagen Putins Internet-Trolle sitzen in St. Petersburg, in diesen, ja, in diesen Trollfabriken und dann schreiben sie auf Französisch Nachrichten für das Internet, um sozusagen den Franzosen zu sagen, überall sind Bettwanzen, partout, il y a de Bettwanzen chez vous. Das ist total lächerlich.
Ja, aber es gab nun mal einen deutlich erhöhten Befall mit Bettwanzen in Paris, kann ich sagen, weil meine Tochter da lebt im Moment und die ist nicht moskauhörig. Meine Tochter ist nicht moskauhörig. Ich habe einen Sohn, der hat phasenweise Anwandlungen linken Denkens, so wie sie, aber meine Tochter ist nicht moskauhörig. Und auch die hat aber überlegt, nach allen Erzählungen, die sie aus ihrer Bekanntschaft bekommen hat, ob sie noch ins Kino gehen kann, weil man sich in diese Sessel nicht mehr sitzen kann, weil in solchen Sesseln sind diese Viecher am ehesten drin. Die hat natürlich häufiger unter ihre Matratze geschaut, ob die Viecher da drin sind. Die hat keinen Koffer mehr auf ihr Bett gestellt, etc., etc., etc. Verstehen Sie? Das hat echt Impact gehabt und der kam natürlich auch durch die vervielfältigten, multiplizierten Erzählungen von solchen Erlebnissen. Und wenn darunter ein echter Strom, wenn man so will, russische Trolle, die KI in Wahrheit macht das inzwischen wahrscheinlich schon, gewesen sein sollte, dann hat der Russe daran teilgehabt, ja. Und wahrscheinlich aus Rache, dass er mit seiner Fahne nicht an der Olympiade in Paris teilnehmen darf. Zack. Da ist das Motiv.
Wie viele Themen, die wir hier besprechen, lieber Kollege Blume, hat natürlich auch dieses einen ernsten Kern. Ich habe es jetzt ja nicht nur aufgebracht, weil ich es so lächerlich und grotesk finde, sondern weil es im Extrem etwas zeigt, womit wir tatsächlich uns jetzt auseinandersetzen müssen, nämlich die Verunsicherung, welche Information ist eigentlich echt und welche nicht und wie trennen wir eigentlich die falschen von den richtigen Informationen oder lässt sich das gar nicht mehr machen? Und da ist das bei diesen Bettwanzen ja noch ein vergleichsweise harmloses Beispiel. Es gibt ja viel ernstere Beispiele. Jetzt ist in Amerika, ist jetzt ja Wahlkampf. Und die Leute, die das dort beobachten, haben Angst davor, wie künstliche Intelligenz jetzt beginnt, Einfluss zu nehmen auf den Wahlkampf. Da haben wir es dann wirklich mit Desinformation zu tun und zwar mit krassen Sachen. Es ist bereits jetzt passiert bei den Vorwahlen in New Hampshire im Januar, dass Joe Biden bei Leuten angerufen hat und gesagt hat, sie sollten mal lieber nicht zur Wahl gehen. Der Präsident der Vereinigten Staaten ruft bei mir an und sagt, ich soll nicht zur Wahl gehen. Sag ich so, wow, okay, ja, dann da hat er wahrscheinlich einen echten Punkt. Der wird sich schon wissen, warum er das macht. Das war aber gar nicht Joe Biden. Es ist halt dann der Computer mit der Stimme von Joe Biden. Das geht so weit, dass in Amerika Politiker ihren Mitarbeitenden sagen, wenn ich bei dir anrufe und irgendwie dir was sage, dann check noch mal nachher nach, ob ich das wirklich war. Da haben sie dann echt eine Verunsicherung im System, weil sie sozusagen nicht mehr wissen, was ist eigentlich Realität. Dann gucken Sie sich den Film an, den neuen Mission Impossible, den ersten Teil, der nur davon handelt, dass eine durchgedrehte künstliche Intelligenz sozusagen eingreift in das Leben von Leuten und ihnen Realitäten vorspiegelt und das führt dann natürlich zu katastrophalen Ergebnissen. Ist ein Film, ist eine Geschichte, aber zwischen diesen beiden Extremen, ja, Putins Trolle erfinden Bettwanzen in Paris und Mission Impossible erfindet eine künstliche Intelligenz, die die Leute sozusagen zu Tode bringt, dazwischen spielt sich unsere Realität jetzt irgendwie ab und das ist wirklich verunsichernd.
Ja, es ist ein doppelter Vertrauensverlust, da können wir uns drauf einigen. Es ist zum einen, weil es immer größere Gruppen gibt, gerade in Amerika, die glauben einfach alles, vor allem eben alles Schlechte von der anderen Seite. Die trauen Joe Biden zu, Kinderblut zu trinken und meinen das bitter ernst. Die haben Hillary Clinton zugetraut, in irgendeiner Pizza ein Massaker veranstaltet zu haben, beziehungsweise unterhalb der Pizza eine Kinderaufzuchtstation zu haben, um eben irgendwelches Kinderblut zu generieren, um ewig jung zu bleiben.
Pizzeria. Pizzeria, nicht Pizza.
Pizzeria?
Nicht unter der Pizza. Sie haben gesagt, unter der Pizza.
Oh.
Sie meinen die
Nein,
Pizzeria.
Unter der Pizzeria. Also Pizzagate hieß es so.
Ja, ja. Bumm. Genau.
Und auf der anderen Seite verschwindet das Vertrauen, weil natürlich alles möglich ist, ja. Weil wirklich alles Realität sein könnte. Ja. Man es aber eben nicht mehr weiß. Ich glaube aber, dass die Leute sich daran gewöhnen werden, wie sie sich an ganz vieles gewöhnt haben, an Fortschritt und seinen vielleicht auch etwas dunkleren Seiten. Da bin ich witzigerweise optimistisch, dass man lernen wird, damit umzugehen, dass man Codes entwickeln wird, Wiedererkennungszeichen, wenn man so will, was ist Realität und was ist vorgegaukelt. Kann nur sein, dass es bis dahin ein paar fürchterliche Unfälle gibt.
Ja, ich bin da skeptisch. Ich glaube, unsere Gesellschaft wird sich dann auf eine Art und Weise verändern, so wie ich mir das zumindest nicht vorstellen kann. Gucken Sie mal, ich habe mal, als ich noch Reporter war, eine Geschichte gemacht über den Betrüger Gerd Postel. Ja, können alle Hörerinnen und Hörer mal googeln, wenn sie Lust haben. Der Mann war gelernter Postbote, hat aber als Arzt gearbeitet. Das geht offensichtlich nur, wenn man als Betrüger unterwegs ist. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, weil er bei Leuten angerufen hat, gefälschte Dokumente geschickt hat und das alles so beiläufig und cool und mit so einer lässigen Souveränität, dass ihm immer geglaubt wurde. Also er hat sozusagen profitiert von so einem Grundkapital, was es in einer Gesellschaft geben muss, nämlich so eine Art Vertrauen in die Kommunikation. Ohne das funktioniert es nicht. Wenn Sie bei jedem Anruf, bei jeder Mail, bei jedem Gespräch Angst haben müssen, belogen und betrogen zu werden, dann funktioniert gar nichts mehr. Und übrigens auch die liberale, offene Gesellschaft, von der wir vorhin gesprochen haben, funktioniert dann halt nicht mehr. Nun ist Postel halt ein so ein Typ gewesen und offensichtlich auch ein bisschen psychisch krank und so. Und auch hochbegabt in dieser Betrügerei. Deshalb ist er eine Ausnahmefigur. Wenn das mehrere Leute gemacht hätten, hätten wir die Probleme schon viel früher gehabt. Aber jetzt sind wir auf einem völlig anderen Level. Ich meine, jetzt macht die KI das von alleine. Verstehen Sie? Die geht irgendwann sozusagen, auch ohne, dass irgendeiner noch auf irgendeinen Knopf drückt, geht der Computer los und fängt an zu lügen und zu betrügen. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt fehlt es mir an Fantasie, mir vorzustellen, wie die Gesellschaft damit umgehen kann. Ich glaube, das ist ein Game Changer, um mal diesen unsinnigen Ausdruck zu benutzen. Das unterminiert das Fundament, auf dem wir stehen.
Ja, aber eine Gesellschaft oder eine Menschheit, die gelernt hat, mit einer Waffe umzugehen, mit der sie sich selbst auslöschen könnte, nämlich die Atomwaffen, der traue ich auch die Lösung für das Problem zu, beziehungsweise das Lernen des Umgangs damit. Eine Gesellschaft, die sich selber quasi verglühen lassen könnte, durch Klimawandel selbst betrieben, Menschen gemacht, und das aber in den Griff kriegt, kollektiv, rund um den Globus bei allen Streitigkeiten, Kriegen und was sonst noch so geführt wird. Also eine Gesellschaft, die solche gigantischen Probleme in den Griff bekommen hat oder dabei ist, in den Griff zu kriegen, wird auch das lösen. Da bin ich relativ positiv und relativ optimistisch. Ich gehöre aber auch zur älteren Generation. Und Sie offenkundig, Augstein, sind jung geblieben.
Haha.
Doch, die jungen Leute sind heutzutage offensichtlich skeptischer, weniger glücklich, vielleicht auch ein bisschen verunsicherter als die ältere Generation, hat gerade erst das große Glücksgefühl-Umfrage von Gallup, das Gallup-Glück, ermittelt. Deutschland ist gesackt von Platz, ich weiß nicht, 16 auf Platz 24. Aber bei den jungen Leuten unter 30 ist Deutschland auf Platz 47 abgesackt. Bei dem Wohlstand, Reichtum, bei den Zukunftsaussichten für junge Leute in Deutschland gerade, verstehe ich das einfach nicht, wie sehr da der Pessimismus, um nicht zu sagen die Depression, um sich greift. Verstehen Sie das?
Naja, klar, aber das ist natürlich ein bisschen auch das Ergebnis. Da kann ich nur sagen, sowas kommt halt von sowas. Wenn Sie den Leuten jahrzehntelang irgendwie einbläuen, wie die ganze Welt geht unter, morgen wird die Klimakatastrophe euch wegbrutzeln, ihr werdet an Corona sterben, der Russe wird kommen. Also wenn sozusagen nur noch Angst gemacht wird. Und das ist im Grunde das, was geschieht. Ja, Greta Thunberg, I want you to panic. Und sie, die praktisch selber offensichtlich nur noch Angst hat, die ganze Zeit so aus dem Bett zu kommen. Dann reagieren die Leute eben irgendwann so und sagen, oh, ich weiß auch nicht, so wenn ich in die Zukunft gucke, das kann ja eigentlich gar nicht so lustig werden. Und klar, die älteren Leute, die haben den ganzen Quatsch schon hinter sich und sagen, ein Glück, dass mich das nicht mehr betrifft. Ich habe euch zwar jetzt scheiß Angst eingejagt, aber mich selber betrifft es nicht, hey, weil ich habe eh nur noch 15 Jahre und die werde ich ja wohl noch an der Backe hier absitzen. Also ja, ich weiß nicht, für mich ist es ehrlich gesagt eher ist ein Zeichen unserer runtergerockten öffentlichen Diskussionskultur, in der sozusagen Panik verbreitet wird. Und es ist ehrlich gesagt natürlich auch ein Zeichen für eine absterbende, sich abschwächende Zivilisation. Denn ich glaube nicht, dass in Indien und China die jungen Leute auch so negativ in die Zukunft gucken, obwohl es denen natürlich objektiv viel, viel schlechter geht. Ich meine, wir haben einfach zu viele alte Leute, ehrlich gesagt, und eine alternde Gesellschaft.
Aber meinen Sie dann, dass die vielen, vielen alten Leute den nicht so vielen jungen Leuten die schlechte Laune machen?
Ja.
Das könnte ich ja beinahe noch verstehen, dass so eine alternde Gesellschaft, naja, eigentlich mit sich selbst dann quasi zufrieden ist und die Jungen sehen, was es für Probleme bringt. Aber dann verstehe ich trotzdem nicht, warum die Jungen, die also jetzt schlecht gelaunt sind und zusehen, wie gerade sie ausgenommen werden wie die Weihnachtsgänse bei der neuen großen Rentenpolitik der Bundesregierung, die die Lasten der Alterung der Gesellschaft einseitig, total brutal einseitig den Jungen zuordnet und die Alten in Saus und Braus ihren Lebensabend feiern lassen. Bei aller Altersarmut, die es auch hier und da mal gibt, aber bei weitem nicht so viel, wie sie immer behauptet. Also warum begehren die Jungen dann nicht auf?
Ach man, Blume, das ist so langweilig und so doof, weil sie gehen einfach davon aus, dass die Menschen alle wie so kleine Politautomaten funktionieren. So oben kommt Information raus und dann drücke ich auf die Taste praktisch und unten, oben kommt Information rein, drücke ich auf die Taste und unten kommt dann sozusagen das meine Wahlentscheidung raus. Das ist doch totaler Quatsch.
Aber beim Klimaschutz ist es genau
nein,
so.
Nein, in England haben die Leute,
sind oben Informationen reingekommen, wow, ihr müsst was machen beim Klima. Und die Jungen sind auf die Straße und haben die Alten, die Regierungen vor sich hergetrieben,
naja,
endlich was zu machen.
Entschuldigung.
Weil es um ihre Zukunft
geht. Nein, das konnten die Jungen natürlich auch erst dann tun, nachdem sozusagen Leute wie Herr Schellenhuber aus Potsdam und andere praktisch immer gesagt haben, morgen brennt hier praktisch die Hütte. Das haben die ja auf sich nicht alleine ausgedacht, sondern die haben einfach nur sich sozusagen anstecken lassen von der Panik, die in den Wissenschaftskreisen gefahren wurde. Womit ich nicht sagen will, dass ich nicht glaube, dass die Klimaerwärmung ein echtes Problem ist. Mir geht das sozusagen um die Stimmung, mit der man rangeht an so ein Thema. Und ich sag nochmal, ich bin absolut sicher, dass in China die jungen Leute positiv in die Zukunft gucken, weil sie denken, es gibt noch eine ganze Welt zu erobern. Wir haben sozusagen das Südchinesische Meer, wird irgendwann uns gehören. Die Russen haben alle gute Laune. Wenn sie jetzt die Zufriedenheit der Russen...
Stopp.
Nein, nicht stopp, sondern nehmen Sie es doch ernst. Wenn Sie jetzt fragen, wie es den Russen geht, die Russen haben nach den Meinungsumfragen, gucken positiv in die Zukunft. Warum? Weil man ihnen erklärt, das russische Großreich wird sich ausbreiten, wir werden, keine Ahnung. Und das macht den Leuten dann gute Laune. Und in Deutschland sagen sie den Leuten halt den ganzen Tag, hier gehen bald die Lichter aus. Das ist eine Stimmungsfrage, sehr rational. Womit ich nicht sagen will...
Dass
Imperialismus der Weg ist, um bei der Jugend gute Laune zu erzeugen. Blume, es ist natürlich ein bisschen jetzt Sarkasmus und Ironie und Übertreibung in dem, was ich gesagt habe. Das haben Sie schon gemerkt. Aber faktisch stimmt es leider.
Augstein, ich lasse das jetzt einfach mal stehen in seiner monolithischen Schönheit des Wahnsinns und Irrsinns. Den jungen Russen zu unterstellen, sie seien glücklich, weil sie so doof gemacht worden sind. Egal. Ich glaube, die jungen Russen haben vor allen Dingen vor einem Schiss, nämlich in diesen Krieg hineingezogen werden. Und davor haben sie zu Recht Schiss. Weil es eine Knochenmühle erster Klasse ist, zumindest wenn man auf der russischen Seite zu kämpfen hat. Weil da halt Menschen weniger zählen als Kanonen. Schlicht und ergreifend. Und der einzige Grund, weshalb Wladimir Putin noch nicht in die Luft geflogen ist, ist, dass er die jungen Leute, die er da verheizt, wirklich verheizt, in dem Fleischwolf dreht. Nicht aus Moskau und nicht aus St. Petersburg kommen. Weil er genau weiß, wenn er anfängt, da einzuziehen und so weiter und so fort. Und damit nähern wir uns dem allerletzten Thema und der Frage, ob man einen Konflikt einfrieren kann, wenn die andere Seite unablässig Scheite nachlegt ins Feuer.
Ja, Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD im Deutschen Bundestag, hat gerade eben sich zu diesem Thema wie folgt geäußert. Ton ab.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Oh, Rolf Mützenich, der Bofrostfahrer der Geopolitik. Dann nehme ich mir einen Konflikt, dann friere ich ihn ein und dann fahre ich ihn weg. Es tut mir leid, ich muss darüber lachen. Es geht nicht anders. Es ist wie, wenn der Eismann dreimal klingelt. Oder das ist doch ein Witz. Wie können Sie, noch einmal, ich habe es eben schon gesagt, Sie als Experte der Farbe des Feuers, wie kann man einen Konflikt einfrieren, wenn die andere Seite immer zu Gas gibt? Und gerade gibt ja Wladimir Putin so viel Gas, weil er glaubt, gewinnen zu können. Weil er glaubt, die Front gerade eindrücken zu können, die Sie bzw. Herr Mütze nicht so gerne einfrieren würde.
Er hat es ja selber gesagt, es ist offensichtlich ein Sakrileg, das überhaupt nur auszusprechen, weil die einzige öffentliche Haltung zu diesem Krieg halt ist Waffen, 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 bis der Arzt kommt und dann Ende des Nachdenkens, Ende der Debatte, weil keiner weiß, was dann nach den Waffen irgendwie kommt. Das ist schon sehr eigenartig. Der Mann hat einfach das gemacht, deshalb gab es übrigens auch verblüffend viel Applaus, ja, im Bundestag, in den Reihen der SPD vor allen Dingen viel Applaus.
Und für der AfD. Ich sag's nur.
Für Mützenich, weil er darüber nachgedacht hat und etwas getan hat, was wir eigentlich alle dauernd tun müssten, nämlich wie man diesen Krieg beenden kann. Wenn alle immer nur sagen, irgendwie, wir müssen noch einen Taurus schicken und noch einen Panzer und jetzt noch ein Flugzeug und noch eine Rakete und so. Und er hat gesagt, naja, aber mal angenommen, das führt jetzt alles gar nicht so richtig hin. Einfrieren. Und dann sagen, jetzt machen Sie sich schon lustig über Einfrieren. Nachher hat man zu ihm gesagt, wollen Sie das nicht mal korrigieren? Hat er gesagt, nee, ich will das ehrlich gesagt nicht korrigieren. Ich bin in den Sozial- und Friedenswissenschaften ausgebildet. Sehen Sie, und das ist genau, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, interessanter Moment. Für den Kollegen Blome taugt, wenn jemand von Friedenswissenschaften spricht, das nur noch für einen sarkastischen Witz. Bei Twitter hätten sie jetzt wahrscheinlich so ein Smiley gemacht, wo so aus den Augen diese sarkastischen
Lachtränen.
Ja, dieser sarkastische Twitter-Dreck sozusagen. Entschuldigung, das ist echt übel. Also, Mützenich hat gesagt, in den Sozial- und Friedenswissenschaften wird das Einfrieren als Begrifflichkeit genutzt, um in einer besonderen Situation zeitlich befristete lokale Waffenruhen und humanitäre Feuerpausen zu ermöglichen, die überführt werden können in eine beständige Abwesenheit militärischer Gewalt. Wo ist nochmal genau das Problem damit?
Also zweierlei. Für das Nachdenken über, wie kommen wir aus diesem Konflikt wieder raus, wird niemand gebasht oder gedisst oder gar des Feldes verwiesen. Es ging um seinen Vorschlag, damit wir das klar auseinanderhalten, denn er hat sich ja dahinter verstecken wollen. Ich darf hier noch nicht einmal nachdenken. Es ist verboten, darüber nachzudenken. Nee, es ist nicht verboten, darüber nachzudenken. Es ist gar nichts verboten in Wahrheit. Aber natürlich darf man Quatsch auch Quatsch nennen. Und das konnte Herr Mütze nicht, der Geostratege, Entschuldigung, der Friedenswissenschaftler, offenkundig nur schlecht ertragen, dass jemand gesagt hat, beziehungsweise ganz viele, wir halten das für eine verdammt blöde Idee, mein Lieber, die so gar nicht in die Realität passt. Ja klar, kann man sich grundsätzlich, theoretisch, wissenschaftlich, und das meine ich völlig ironiefrei, darüber Gedanken machen, wie so ein Konflikt, der so verhakt ist und so quasi auch sich selbst blockierend lähmt, gelöst werden kann, überführt werden kann in einen Waffenstillstand, Frieden etc. etc. Natürlich. Aber zu sagen, wir müssen jetzt mal darüber, wie soll man sagen, wir müssen jetzt mal diesen Konflikt einfach mal einfrieren gehen und dann wird es schon besser, passt einfach nicht in die gegenwärtige Lage. Insofern ist der Vorschlag schlichtweg untauglich. Und das wird man doch auch sagen.
Er ist eben nicht untauglich, sondern es ist natürlich die einzige gangbare Lösung. Und interessanterweise wird ja immer gesagt, ja, Putin will ja gar nicht verhandeln. Ja, dann machen Sie ihm nochmal ein Verhandlungsangebot, Herr Zelensky, würde ich sagen, und Herr Biden. Und sagt doch irgendwie, Putin, mal, lass doch mal den Konflikt jetzt einfrieren auf der Grundlage dieser Grenzen. Ich meine, wir hatten das Thema hier
vielleicht manchmal schon am Wickel. Vielleicht ist das das Problem.
Wir hatten manchmal das Thema hier ja schon am Wickel und sind jetzt deshalb dazu zurückgekommen, weil der Fraktionschef der SPD im Bundestag, das ist der Fraktionschef der Regierungspartei im Bundestag, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hinterbänkler oder irgendwie so ein Kleinkommentator irgendwie so in den Kieler Nachrichten, diesen Gedanken ausgesprochen hat und mit aller Macht die Leute, die diesen Krieg unbedingt weiterführen wollen, über ihn gekommen sind. Und das finde ich, weiß ich nicht, da vielleicht sollte sich einfach jeder selber seine Meinung dazu
bilden. Sie haben völlig recht. Es wird ein Wahlkampfthema werden im Europawahlkampf. Das wird ein Wahlkampf zwischen Krieg und Frieden. Den Versuchen, Frieden zu machen, tauglich oder untauglich. Und den Versuchen, den Krieg fortzuführen, zu einem guten, aus Sicht der Ukraine und des Westens, guten Ende zu bringen. Der Bundeskanzler hat sich in seiner Regierungserklärung hinter Mützenich gestellt und gesagt, ja. Und natürlich steckt da auch ein Stück Wahlkampf drin. Das ist gar kein Vorwurf, es ist nur ein Teil der Analyse. Das heißt, der Dissens, der in dieser Regierung jetzt auftritt, zwischen FDP und Grünen auf der einen und Teilen der SPD und dem Kanzler auf der anderen Seite, ist natürlich wirklich so grundsätzlich, dass er regierungsgefährdend werden könnte.
Wenn das Thema Krieg und Frieden im Wahlkampf behandelt würde, wäre mir das sehr, sehr recht. Und das fände ich absolut angemessen, weil es gibt überhaupt gar kein Thema, was sich besser eignet, um in einer demokratischen Wahl besprochen und entschieden zu werden, als Krieg und Frieden, Herr Blome, ehrlich gesagt.
So ist es, Augstein.
Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Abtreten.
Marsch, marsch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.